für Tierärztinnen.
Der Beamte kommt zum Arzt und lässt sich untersuchen. Er meint, in letzter Zeit fühle ich mich wie gerädert. Arbeiten Sie zu viel? Bestimmt nicht, Herr Doktor. Wissen Sie, vor einem Jahr habe ich mit Überstunden noch 42 Stunden in der Woche gearbeitet und heute sind es nur noch 37,5 Stunden. Na, Ihnen verfehlen wahrscheinlich diese 4,5 Stunden Schlaf.
Oh. Und somit herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Diskutierärztinnen. Heute sind nur die Debbie und ich bei euch, weil genau. Die Nane Volieren bauen muss, habe ich das richtig, schlafen oder Volieren bauen muss.
Schlafen oder Volieren bauen, genau, so viel zum Thema.
Und ich würde gerne eine Stunde entweder schlafen und ich habe so gedacht, ja, Schlaf ist schon was Luxuriöses im Moment.
Was Schönes, was man ja auf jeden Fall machen sollte, weil es ist gesund. Das unterschätzen ja viele, aber chronischer Schlafmangel, das ist genauso schädlich wie, was weiß ich nicht was.
Rauchen.
Rauchen, zu viel Alkohol, zu viel Stress, ja. Von daher, gönnt euch Schlaf und wir sind da auch ganz okay damit. Aber apropos Schlaf, wir haben mal außerordentlicherweise, damit wir es einfach schaffen, unseren Podcast aufzunehmen, das Ganze um 6:30 gemacht, 6:30 in der Früh. Deshalb klinge ich so, wie ich klinge. Das ist gar nicht meine Zeit. Helga, kommst du klar mit früh aufstehen?
Ja, hört man das nicht?
Ja.
Das ist mal meine, ich kann mich nicht mal selbst in diesem Video sehen. Darum setze ich jetzt mal meine Sonnenbrille auf.
Sag dir, Mann, irgendwann machen wir Videopodcast. Jetzt setzt du sich einfach eine Brille auf.
Warum außergewöhnlich? Ich dachte, es bleibt jetzt bei diesen 6:30 Meetings.
Mal gucken, wie häufig ich das hinkriege, aber ja, für die Aufnahmen mit Helga scheint das die einzige Option zu sein, weil die den ganzen Tag natürlich sonst ihre Kids hüten muss. Und abends ist für Nane und mich immer schwierig, weil wir dann noch arbeiten und es manchmal dann halt auch ein bisschen noch zu Verzögerungen kommt und, wie man es halt so kennt.
Also ich muss sagen, bei mir ist es auch in der Früh ist oft ruhiger, weil abends weiß dann nie, was doch noch reinkommt und hin und her.
Ja, das auf jeden Fall. Nur ich bin eine komplette Eule. Also für mich ist das immer noch, ich dachte, irgendwann verwechselt sich das. Vielleicht wird es mit Ü30 besser.
Aber nee, das ist doch angeboren. Also ich merke das ja bei meinen Kindern, was da angeboren ist. Und die Große, die hatte schon im Bauch und man sagt ja auch, wenn du das in der Schwangerschaft schon fühlst, wann dein Kind munter ist, so sind sie dann meistens auch nach der Geburt. Ach, und die war auch in der Schwangerschaft schon so. Die hat nachts, die hat mich nie aufgeweckt oder irgendwas, die hat nachts immer gepennt und so war die dann auch, die hatte, wie die neugeboren war, schon eigentlich diesen 10-10-Rhythmus. Also die, so um 22 Uhr wollte sie dann wirklich schlafen. Dann ist sie vielleicht mal um 7 aufgewacht und hat kurz getrunken. Und dann wollte sie wieder bis 10 schlafen. Und er ist auch so, die wollen beide vormittags eigentlich nur schlafen.
Krass. Okay.
Ja, voll. Nur sie hat mit 9 Wochen durchgeschlafen und von dem ist er noch entfernt. Aber von wegen Babysitten, er ist jetzt 9 Monate und gestern hat zum ersten Mal der Opa beide mal so 1,5 Stunden gehabt, weil ich ein Anwalt-Meeting hatte.
Yay!
Was eigentlich sehr gut verlief. Keine Sorge, ich werde nicht verklagt. Das hatten wir dann auch bei diesem Meeting, weil ich dann so gesagt habe, ja, Meeting und Anwalt und Steuerberater und hin und her und ob sie Interesse hätten. Und dann habe ich gesagt, ich wurde auch noch nie verklagt. Wurdest du schon mal verklagt?
Nein, Gott sei Dank wurde ich noch nie. Aber ich weiß auch nicht, ob du das als angestellte Ärztin, kannst du da? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Ja, klar, jeder kann dich verklagen. Also in dem Sinn, natürlich wäre dann mein Chef verklagt worden.
Das meine ich.
Aber es kam noch nie dazu, dass mein Chef wegen mir oder dass ich hätte vor Gericht müssen oder so. Weil das bei meinen Kollegen ist das schon vorgekommen und braucht man echt nicht.
Das stimmt. Also es wird immer mehr in Deutschland, auch wie in Amerika hat man das Gefühl, dass die Leute echt schnell dann, wenn sie sauer sind.
Die Amerikaner sind ja extrem. Und vor allem halt im Pferdebereich. Weil die so viel wert sind. Also ich Kennst du Fälle von deinen Kollegen?
Ja, gibt's schon, wo es dann halt um Schadensersatz geht oder so, wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist, klar. Oder wenn es mal unerwartete Komplikationen gab, die, keine Ahnung, aber eigentlich habe ich bisweilen immer in sehr guten Praxen gearbeitet, die da auch versucht haben, möglichst lege artis zu arbeiten. Und dann ist es ja immer dann schwer. Also wenn du dich da komplett absicherst mit guter Dokumentation, auch gerade was Narkosen angeht, ich denke, das ist so ein Klassiker.
Ja, stimmt. Also ich hatte einmal einen Fall, der ist mir ein Pferd, ich sage es einfach, wie es ist, auf eine Penicillin-Injektion gestorben.
Ei,
Also das
schön
ist
an
ja
der
dann immer
Praxis.
dieses Procain,
Ja.
was dann tödlich
Ja.
verlaufen kann, wo auch ganz gruselig irgendwie, glaube ich, steht, eins von 10.000 Pferden, eins von 1.000 Pferden stirbt einfach.
Was, 1 von 1.000? Boah, das ist krass.
Ja, also ich lege mich jetzt nicht drauf fest, aber ja. Und das Ding war damals, weil da war nicht die Frage, werde jetzt ich verklagt und hin und her, sondern kann man das der Versicherung melden?
Ja.
Und es war einfach alles so perfekt gemacht, der ganze Verlauf, meine ganze Behandlung, dass da nichts zu holen war. Weil wirklich ab der ersten Sekunde, und das fand ich so arg, weil, also generell sollte man natürlich solche Medikamente immer in einer Box spritzen und immer gutes Handling, vielleicht auch mit Nasenbremse und bipapop. Und dann, da kommt es vor, dass Pferde werden auf der Koppel gespritzt, die reagieren, rennen durch zwei Koppelzäune durch und brechen sich am nächsten Baum das Knack.
Ah.
Sowas ist auch schon vorgekommen und sowas landet dann vor Gericht.
Ja,
Und in
ja.
meinem Fall war das aber von Anfang bis Ende so perfekt, dass da
Schön
nichts
gemacht.
zu holen war. Was natürlich, es ist natürlich, muss ich schon sagen, meistens so bei mir, aber kann auch mal vorkommen, dass wir sagen, okay, nein, wir spritzen den jetzt draußen oder wir spritzen den jetzt am Paddock
Ja, das sind genau die Sachen, wo du sagst,
oder
ja,
man hat
gut,
mal
okay,
keine Nasenbremse oben
ja,
oder
machen wir halt eine
irgendwas.
Ausnahme, ja, machst da mal eine Ausnahme, weichst
Ja,
mal ab
genau.
vom Prozedere und ja, dann geschehen die blödsten Dinge, wo du denkst, genau, und dann ist natürlich wieder, ja, das Geschrei groß, aber wenn du es nicht machst, dann hast du ja auch das Problem, dass du dann manchmal als borniert und also, dass die Leute auch da dann super verärgert sind, wenn du dich halt an dein Schema F hältst und sagst, nein, wir nehmen jetzt die Nasenbremse oder den
Ja,
Maulkorb,
ja.
ne,
Ja,
und
ja.
das sind
Und
diese
gerade dieses Thema, wir nehmen jetzt die Nasenbremse, hat mal in einem Stall dazu geführt, dass ich Stallverbot hatte.
Ach Quatsch.
Und das war nämlich der Stall, wo ich davor hatte ich mal mitten in der Nacht eine Schwergeburt und ich bin dorthin gekommen, die haben den Melder nicht gehört oder hatten eine Kamera, die haben sich den Wecker gestellt, also so ein Scheiß. Und haben auf jeden Fall nicht mitgekriegt, dass die Stute da seit Stunden in Geburt ist. Und bei Pferden ist das ja immer sehr, also ich sag mal, das darf nur so eine halbe Stunde dauern und danach ist das Fohlen meistens schon tot. Bin da auf jeden Fall dazukommen und habe dann da dieses tote Fohlen rausgebastelt, weil das Kabalbeugehaltung beidseits
Oh
gehabt hat und den
nein.
Kopf auf einer Seite
Ja,
verschlagen und
super.
die Stute schon komplett aufgeschlagen im Gesicht und die habe ich nachher auch noch nähen müssen und hin und her. Und dann habe ich dieses Fohlen da rausgeholt und dann haben mich die in den Himmel gehoben und das war so toll. Und die nächsten Besucher, wenn ich dort war, haben es immer noch von dieser Geburt geredet, dass ich da diese Stute gerettet habe, weil das Fohlen war leider eh nicht mehr zu retten.
Ja, bis du dann die Nasenbremse ausgepackt hast.
Ja, genau. Und dann war da ein Fohlen zu behandeln und ich habe gesagt, und das braucht ein Novalgien.
Ja.
Und ich muss zugeben, da war ich auch noch ein bisschen jünger und ich war bei Fohlen. Generell bin ich eher nervös, weil das, wenn die mal koliken und so, oft
Ja.
mal was Blödes ist.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ja, sie wissen ja auch nicht, ob es jetzt kolikt oder nicht und hin und her. Und ich so, wenn es ihr glaubt, es hat gekolikt, dann hat es gekolikt.
Ja.
Weil man sollte immer so hören, was die Besitzer sagen. Wenn die sagen, es stimmt was nicht, dann stimmt was nicht. Und dann habe ich halt gesagt, naja, der kriegt jetzt mal Novalgien, weil mir hat er auch nicht so gefallen. Und ich spritze kein Novalgien ohne Nasenbremse. Also, das ist ja, das ist ganz gefährlich, wenn das para geht, also wenn das nicht in die Vene geht.
Okay. Ihr
arbeitet mit sowas, wenn dann nur, arbeitet ihr mit dem?
Ja, wir setzen das auch gerne ein. Also vor allem bei Hunden, Katzen, die mögen viele Formulierungen nicht,
Aber
weil da
oral,
Alkohole
oder?
drin sind. Nein, Tatsache auch injektiv. Und ich wundere mich gerade, weil wir spritzen das durchaus auch subkutan.
Ja, lustig. Aber Pferde hassen es ja generell, was nicht in die Vene zu kriegen.
Ja,
die
gut,
sind ja generell urempfindlich.
Generell empfindlich. Also was wir da auch als Studenten, da musst du ja alles extrem gut sauber machen und musst jedes Mal ja aufklären, dass das hier Probleme machen kann. Ja, Pferde sind da sehr, die wollen mit sie angesprochen werden, wenn es um Injektionen geht. Ach Gott, ey. Ja.
Metamizol ist das übrigens. Früher hat man einfach Novalgin. Also jetzt haben wir eh kein Problem, dass man den Markennamen, weil den Markennamen gibt es gleich schon 100 Jahre nicht mehr. Das heißt, das hat jetzt schon 10.000 Namen, Metamizol. Und da hatte ich auch, das war auch so ein Fall, da wurde ich auch nicht verklagt. Der Besitzer war aber sehr unglücklich, zu Recht. Das ist ein riesiges Kaltblut, hatte sicher knapp an die Tonne. Und auch gekoldigt und hat auch Metamizol bekommen und der hatte auch die Nasenbremse oben und das ging problemlos. Also das Einzige, was ich mir im Nachhinein gedacht habe, ich spritze sowas mittlerweile nur noch mit Venenfloh.
Was ist
Novalgin,
das?
Also Metamizol. Nein, so ein mit Venenzugang.
Ach so, wenn gut, jetzt habe ich es verstanden.
Wie sagst du da?
Nein, ich habe Venenflow verstanden, weil ich dachte, was ist denn ein Venenflow? Oder sagst du Venenflow, ja?
Ja, was sagst du zu dem?
Keine Ahnung, Venenkatheter? Oder
ja,
Braunüle? Oder Braunöle?
Peripherer Venenkatheter.
Ja, Venenflow kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Oder Venflon, dachte ich jetzt, aber
Venflon?
Noch nie gehört.
Ja, stimmt. Ich sag, man sagt das so bei uns, Venenflow.
Ja,
wahrscheinlich für
regionale Unterschiede, Blonde, so ist das.
Und da hatte ich damals einfach so eine rosa Kanüle, also eine richtige Nadel ist das. Und aber da kam Blut, da habe ich aspiriert wie immer, also ist ja auch wieder so unterschiedlich, weil München, glaube ich, will ja gar nicht, dass man aspiriert, weil die sagen, wenn du dein Medikament hast und du aspirierst ein bisschen Blut in dein Medikament, dann kann das ja zu Veränderungen führen in dem Medikament.
Hä? Aber du spritzt das ja ins Blut, da kommt es ja genauso
zu. Ja, aber da ist ja dann wenig Medikament auf viel Blut.
Ach so. Ja, okay. Wir haben
aber
auch,
wurscht,
Zürich
ich
haben
mach
wir
das
immer,
so.
In Zürich haben wir immer aspiriert, das weiß ich. Musst ja im,
aber
in
aspiriert in die Luft oder also ins
nee,
Leere?
Nee.
Okay, schon ins Medikament rein.
Ins Medikament und dann rein für die Sedierung zum Beispiel, die ich machen musste für die Augenuntersuchung. Ich das regelmäßig machen müssen. Ich um Pferde.
Ja, auf jeden Fall habe ich das. Also da war auch alles leider, denke ich mal, dann immer perfekt. Also leider für die Besitzer, weil die stehen dann halt echt da und können nichts machen. Und dem ist wirklich der halbe Hals abgeeitert, abgefallen. Der hatte so eine Venenreaktion, obwohl ich da nicht sagen kann, der hat nicht gezuckt, da war von Anfang an Blut, das war problemlos. Das Einzige, was ich sagen kann, ich hatte nicht so einen Venenkatheter, der halt schön in der Vene liegt. Drum habe ich die ganz gern, wenn die dann einmal ruckeln, bist du trotzdem drin.
Ja, war ich mach die auch
da,
lieber.
Da war alles pipifein und Tage später, wenn der den, der war der ganze Hals unter Eiter, wenn der den Kopf kommen hat, ist der Eiter und das Blut rausgespritzt aus diesen Injektionsstelle.
Ah.
Ich habe den selbst nie wieder gesehen, mir hat das nur meine Kollegin, die eigentlich in dem Gebiet behandelt, erzählt. Katastrophe. Und seitdem war ich halt, habe ich nur noch Venenkatheter genommen und bin halt auch super streng, vor allem bei jungen Pferden oder so, die müssen dann wirklich eine Nasenbremse tragen, dass die halt in ihrem Rauschzustand sind und ruhig halten, weil das halt echt nicht neben die Vene gehen darf. Und dann habe ich gesagt, nein, ich weiß, ihr seid dagegen, aber ich diskutiere über das nicht, dass Nasenbremse ist nichts Böses, wenn man es richtig macht.
Ja.
Und sie haben mir nachher vorgeworfen, ich wäre über das Pferd hergefallen und hin und her. Und dann ich die Hochgelobte, weil ich dieses Fohlen da rausgeholt habe, durfte diesen Stall nicht mehr betreten.
Manchmal, nee.
Ja, so läuft's.
Aber Arbeitssicherheit geht vor allem anderen.
Nein, da geht es mir nicht um meine Sicherheit, sondern um die
Und die Sicherheit auf das Patienten. Nee,
Patientensicherheit.
hast du recht. Ja, aber
Ja.
auch ein bisschen, weil bei anderen auch. Ne? Ich hatte jetzt wieder Nasenbremse, ist für mich immer bei so aufgeregten Tieren oder so ein bisschen, wo die zappeln.
Na, ja,
Aber.
schon eh, aber da will ich oft, nehme ich die Nasenbremse jetzt nicht, dass mir nichts passiert, weil ich muss sagen, bei denen, wo du eh nicht rankommst, da kommst du ja auch schon oft, kriegst du die Nasenbremse gar nicht drauf. Wenn die
Okay.
schon so im Kopf 2 Meter, 3 Meter oben sind und zum Steigen beginnen, da bin ich lieber schnell rein und weg. Aber vor allem für solche Situationen, wo das Pferd, wenn es sich jetzt bewegen würde, sich richtig wehtun kann
Okay,
oder wo eine
okay.
Nadel im Gelenk abbrechen könnte oder so, Scherze, für sowas habe ich es eigentlich, wo es wirklich nicht zucken darf, weil sonst der
Verstehe.
Patient sich bei der Behandlung verletzt.
Okay, ja, na, dann verstehe ich es umso weniger. Dann verstehe ich es umso weniger, dass die Leute da so sich so wehren. Das ist ja ein bisschen vergleichbar, nicht ganz, mit dem Maulkorb, wo ich auch denke, Leute, es ist jetzt keine Schande, wenn der Hund mal kurz für irgendeine Prozedur, weil einfach der Tierarzt sich schützen will, mal einen Maulkorb aufgesetzt bekommt.
Ist das so ein großes Thema?
Bei manchen schon, ja. Bei manchen. Die
Das
finden das
verstehe ich
bei
dann noch
ganz, ganz, ganz
weniger, weil, also
furchtbar.
Nasenbremse, muss man sagen, schaut ja immer ganz böse aus. Also, wenn
Ja,
man
und
sich
da.
da nicht auskennt, verstehe ich schon, dass die Leute sagen, na, und das arme Pferd und
Ja, aber
weil
dafür
das halt
kriegen die
wirklich
dann
böse
Energie.
ausschaut.
Ja, aber die kriegen ja
Naja,
da. Das
die
ist ja eigentlich
Pferde finden es ja
positiv,
super
oder? Ja,
geil,
eben.
wenn du es richtig meinst.
Das meine ich ja. Fürs Pferd ist es ja eigentlich sogar schön. Das ist ja bei
Ja.
Maulkorb Tatsache nicht. Also gerade die Tiere, die das halt nicht kennen, die kein adäquates Maulkorbtraining bekommen haben, für die ist das natürlich schon ein bisschen Stress auch. Ne? Das verstehe ich
Ey,
schon.
aber das schaut jetzt nicht so brutal aus wie
Nee, das
Nasenbremse,
stimmt.
oder?
Ja,
Nasenbremse glaubst
ja,
du echt?
ja. Aber der Maulkorb ist halt so stigmatisiert. Maulkorb heißt doch gleich böser Hund und die wollen doch alle und sagen, meiner ist nicht böse und bla. Und die finden das dann ganz furchtbar. Ja. Und manche, also in der Regel, wenn man es denen dann erklärt, dann geht das schon, aber manche ziehen da echt einen Flunsch und die finden das echt scheiße, wo ich dann sage, nee, aber sorry, da muss der Hund nur so ein bisschen. Da muss er blöd gucken, ne? Sonst bin ich ja immer die, die sagt, die haben gesagt, er guckt komisch. Aber wenn in der Untersuchung und ja, wenn der Hund in der Untersuchung, die gucken ganz, ne, wenn die so wirklich Angst haben und du merkst, also es ist so an der Kante zu, es könnte durchaus dann mal, wenn er sich jetzt noch erschreckt, eben zu Abwehrverhalten kommen, dann kriegt er einen Maulkorb auf. Also, da kenne ich keinen Pardon, da sind mir meine Finger zu schade und dann hat der Tierhalter da, es tut mir wahnsinnig leid, auch nicht viel
Mitspracherecht.
Mitspracherecht. Das Einzige, was man jetzt natürlich besprechen könnte, von wegen Dog-Friendly und so, dass man solche Leute dann halt nach Hause schickt und den Hund nochmal kommen lässt mit angstlindernder Medikation, so ein bisschen Psychopharmaka, und es dann nochmal versucht. Aber ja, wie häufig hast denn du die Option, das halt abzubrechen und dann, also wenn du Blut brauchst in der Regel, außer es ist für einen Routinecheck, dann eilt es ja auch in einem gewissen Maße. Ja, dann können wir sagen, dass man sie dann halt ein bisschen später, dass man den jetzt prämediziert und dann irgendwie 2 Stunden später nochmal anguckt. Aber das ist ja manchmal beim brechenvollen Terminplan auch nicht ohne weiteres möglich. Also ich finde es, ja, dann greife ich halt, muss ich doch sagen, gehe ich weiter mal zum Maulkorb und mache das, solange der Hund sich nicht komplett wehrt und scheiße findet. Und in der Regel machen die das ja auch gut. Also. Ja, für einen Hund ist es in der
Aber
Regel weniger schlimm als für Frauchen.
ich finde, das sind eben so Patienten, wo es eben dann zu langen Visiten kommt. Und da sind wir schon beim Thema.
Wobei, ich habe mir jetzt gerade so gedacht, eigentlich wollten wir richtig so ein bisschen über, wo sind so die Zeitfresser im Beruf, quatschen, aber eigentlich so Arbeitssicherheit ist ja auch gar kein schlechtes Thema, wo wir jetzt hier so ein bisschen reingeschlittert sind, Helga.
Ja, voll. Habe ich
Mal,
mir
was
auch gedacht.
Was meinst du? Komm, wir planen um. Wir sind spontan.
Ja, okay. Hast
Also
du
ich
noch
finde.
mehr zu erzählen, zur Arbeitssicherheit? Wir hatten da in unserer neuen WhatsApp-Gruppe ja diese Diskussion erst mit diesen Handschuhen. Da war ich auch
Ja.
so, wow! Ich
Ja.
war so, wo ist das Popcorn jetzt
Wobei,
bereit?
wir haben das super, finde ich, sehr kollegial und schön gelöst. Und also, es ist halt. Es ist dann wirklich kein Beef entstanden. Da dachte ich auch so, oh, könnte klappen.
Ja, aber ich glaube, weil die zweite Seite ziemlich zurückgezogen hat. Hm. So, okay.
Oh, verstanden. Okay. Ja, genau. Ja, aber.
Okay, cool. Aber jetzt hat sie, also es ging da um diese Lederhandschuhe, oder?
Ja, genau. Also es ging schlussendlich darum, dass die Kollegen bei sich einfach für die Momente eben, wo es halt dazu kommen könnte, dass die Katze auch mal rumfasst oder beißt, und Katzenbisse, wir wissen es alle, sind ein sehr, sehr, sehr großer und häufiger Grund für eine Berufsunfähigkeit bei Kleintierärzten, weil die sich so extrem fies infizieren und entzünden können, dass man das halt möglichst verhindern will. Und die nehmen für diese Momente, also Venenkatheter schieben oder Blut nehmen oder den kurzen Pieks für die Impfung, nehmen die halt eben diese Lederhandschuhe, diese Greifvogelhandschuhe, die man so kennt, um einfach eben Bissverletzungen möglichst auf die Hände abzuwehren. Und das ist halt eben nicht ganz mehr zeitgemäß im Sinne von cat-friendly Management. Das heißt, dass man da mittlerweile wirklich zu anderen Mitteln greift, eben entweder zu einer Wickeltechnik in der Decke, dass man die halt so ein bisschen versucht abzuschirmen.
Diese Puritos.
Ja, genau, die Puritos. Ich finde das so cool auf Englisch. Ich liebe dieses Wort. Oder Katzenwrap. Wir sagen ja. Katzenwrap. Ja, genau. Dass man es so versucht. Wir helfen uns Tatsache eher noch, weil es halt einfach weniger Zwangsmaßnahme ist, wenn es wirklich ein Tier ist, wo man Angst haben muss, dass es rumfasst und beißt, halt einen Halskragen. Ich finde es immer noch besser als die...
Oh, wirklich? Ja. Also so einen Oldschool oder so einen... Da gibt es ja jetzt schon so Schwimmreifen-Halskriegen.
Ja, na gut, da kann er ja drum beißen im dümmsten Fall, weil vorne ist ja alles frei. Wir wollen ja wirklich diese Abschirmung zur Seite, dass die nicht eben mal kurz seitlich rumfassen.
Und den kriegt sie easy drüber?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Lederhandschuhe in den alten Praxen, hatten wir die Tatsache. Und seit ich im Fachzentrum bin in Chemnitz, haben wir die. Ich habe nie mehr solche Handschuhe gesehen oder benutzt. Nie. Doch, einmal bei einem Mops. Weil dann kannst du ja gefühlt, dann kommst du nicht zum Gesicht. Das ist wieder ein Thema für sich.
Aber ist man dann nicht ureingeschränkt? Oder hat die eh nur der nicht handling, also der nicht
nur der, spritzen der, muss? Der festhält, der fixiert. Der hat diese Handschuhe an und der Arzt eben nicht. Und okay. Ja, deshalb fahren wir da eigentlich besser mit, wo es wirklich nötig ist, mit dem Halskragen. Und wenn du das ganze Management halt wirklich ganz ruhig gestaltest, wir haben ja Gott sei Dank auch einen exklusiven Katzenraum, wo nur Katzen reinkommen. Ich finde, das macht auch schon einen Riesenunterschied für diese Tiere, die so angstaggressiv sind. Dann klappt das eigentlich ganz gut.
Mit ich dachte mir generell, dass diese Katze war ein bisschen... Das Handling fand ich ein bisschen unruhig in dem Video. Also ich muss sagen, so soll das. Ich glaube, so soll das nicht.
Ja, also ich mache es wirklich, versuche da wirklich ganz, ganz viel Tempo rauszunehmen, ruhige Bewegungen zu machen, nicht zu laut im Raum, dann eben die Katze vorsichtig so ein bisschen ins Tuch wickeln, und die akzeptieren das eigentlich ganz gut. Und wenn ich dann eben so, jetzt muss ich noch irgendwie pieksen oder Blut nehmen, dann legen wir denen noch einen Halskragen an, und dann geht das eigentlich. Wenn du das ganz vorsichtig machst, dann gehen die nicht
so. Also es sind nicht so die Kratzer das Problem, sondern die Bisse, oder?
Also auch ein Kratzer kann sich mal infizieren, aber die oder halt tief sein und Schaden machen, aber am schlimmsten sind die Bisse. Tatsache, weil die so messerscharfe Zähne haben, die halt so tief ins Fleisch gehen und fiese Keime dann in die Tiefe bringen, und der Kanal, der verschließt sich dann extrem schnell wieder, und dann hast du ein perfektes Klima für eine Infektion. Mhm. Wenn du da schön Pastorellen in der Tiefe hast, hatte ich auch schon in meinem Daumen, das ist ganz, ganz bezaubernd, so eine Infektion.
Das sind immer so diese, wie gefährlich ist der Job, was habt ihr, was haben wir?
Ja.
Weil ich habe nicht die Gefahr, dass ich da Keime reinkriege beim Pferd eigentlich.
Bei euch zersplittert einfach alles, wenn das Pferd...
Ja, ich hatte echt, einmal habe ich den... wurde ich gebissen, weil ich die Nasenbremse raufgeben wollte. Und der hat mich dann vorne mit den Schneidezähnen gepackt. Und ich habe den Finger nicht mehr rausgekriegt aus diesem Maul. Und dann hatte ich endlich raus, und dann habe ich nichts in der Handschuh blute. Also ich blute unter dem Handschuh. Und ich habe mir gedacht, bitte, hoffentlich ist der Finger jetzt noch dran. Und dann habe ich den Handschuh auszogen. Und dann war halt einfach so von der
Platzwunde
vom obersten Gelenk war halt die Haut einmal abzogen. Aber mein Finger war noch dran. Da war ich sehr froh. Ja, das wäre echt schade gewesen, wenn da mein Finger weg gewesen wäre. Oh. Ja, da war ich schon kurz froh.
Ja, das wäre schade gewesen.
Ja, und das war noch dazu die Besitzerin, die meine Kollegin verklagt hat.
Ach, Quatsch. Mhm. Oh, Schande. Oh. Ja, nee, mir hat eine alte Katze, oh, das war ganz furchtbar eigentlich. Die war auch so ängstlich und süß und die war aber ganz lieb. Und dann musste ich die aber, es tut mir immer noch so leid, da musste ich die einschläfern und habe dafür eigentlich, weil die eben so lieb war, gedacht, gut, dann mache ich sie in
die Wiege. Ich stecke sie einfach unter Wasser.
Nein. Dann lege ich dir einfach einen Venenzugang und mache die Narkose direkt in die Vene, weil es denen damit halt einfach viel, viel weniger schlecht wird, weil es viel schneller geht, als wenn man die IM sediert. Da haben die dann eher noch das Problem, dass denen halt mal so ein bisschen übel wird bei der Einleitung. Und dann hat der aus dem nichts vorgemeldet gewesen. Bam, hat der einfach einmal kurz rumgefasst und in meinen Daumen gehackt. Und im ersten Moment dachte ich so, vorne in den Ballen. Und ja, natürlich im ersten Moment, oh, scheiße, gut, dann machst du weiter, weil du bist ja so unter Strom und geschockt. Da habe ich erstmal diesen Venenkatheter gemacht. Das war dann nur einmal reingehackt und dann war es wieder gut. Und dann habe ich meinen Job ausgeführt, hab den erlöst von seinem Elend und ja, dann gespült.
Hat er in dir weitergelebt?
Ja, dann hat er in mir weitergelebt, sozusagen. Ja, das ist richtig.
Und was kam dann raus?
Ja, ich hatte dann wirklich eine ganz fiese Infektion in dem Daumen. Die mussten mir das aufschneiden.
Und wann ging das denn los?
Also ich habe, so wie ich dann halt bin, ich habe dann rumgefragt, und wie managt ihr das mit dem Katzenbiss? Und ja, wir spülen das und nehmen mit dem Antibiotikum. Gesagt, okay, gut, mache ich auch. Weil wenn du ins Krankenhaus gehst, dann bist du gleich für 2 Tage krank geschrieben.
Alter, du bist ja auch unmöglich.
2 Wochen.
Das sind wieder die dummen Tierärzte.
Ja, das sind wieder die Tierärzte. Ich habe daraus gelernt.
Ja, ich darf
never do it again. Ja, genau, die schreiben einen dann gleich für 2 Wochen krank und da habe ich gesagt, komm, dann okay. Und am nächsten Tag war der Daumen so dick und hat.
Am nächsten Tag schon.
Ja, so das geht sofort. Also das merkst du sofort. Wenn das
also Gewebe, schon, dass er geschwollen ist und so, aber dass wirklich diese das Infektionsreaktion
ja.
ist.
Ja, das war da schon so rot und geschwollen und hat gepocht und gemacht. Ja, und dann haben die das aufgeschnitten und gespült und haben da sogar, weil man da so schlecht rankommt anscheinend mit per OS, haben die mir IV-Antibiosen gegeben. Ich muss wirklich da bleiben. Es war furchtbar.
Das
hat wehgetan.
Ah, und dann, glaube ich,
und dann
oh Gott.
Halte ich fest, so, jetzt sind wir schon mal dabei, dann können wir das Thema abhaken. Dann war ich so in der Handchirurgie und an der Uni beim Handchirurgen und der meint dann so, jetzt macht er die Lokalanästhesie. Aber es kann dann sein, durchs entzündete Gewebe, dass das Lokalanästhetikum nicht so gut wirkt. Also es kann gut sein, dass ich davon noch ein bisschen was spüre und so war es dann auch. Also,
warum macht er den Block nicht einfach am Ellbogen oder an der Schulter?
Ja, der hat den halt so am Grundgelenk gemacht beim Daumen, keine Ahnung.
Ja, genau, wertlos, oder? Ja, wenn also, ich schon weiß, dass mir das nicht mehr reagiert, dann blocke ich doch den Nerv von oben, dann kann doch nichts mehr.
Da war der, ich habe das im Nachhinein, dachte ich mir dann auch, ja, theoretisch wäre es möglich gewesen, aber so eine ganz tote Hand wäre jetzt auch nicht, ob das geil gewesen wäre.
Ja gut, ist mir aber lieber als diese Schmerzen, oder?
Ja, also auf jeden Fall war ich da und musste wirklich auf die Zähne beißen und ich dachte, oh. Ja, das war nicht so schön, aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen, es hat sich nicht weiter verbreitet und ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Narbe auf meinem Daumen.
Oh.
Und zwar der linke Daumen, es war Gott sei Dank nicht die rechte Seite, aber Daumen ist immer so eine Sache. Ja, also.
Stimmt, ich muss sagen, am Daumen, oft hat es bei mir der Zeigefinger.
Ja, also Hand generell, ne, oder da in die, ja. Wie sagt man dem, zwischen Daumen und Zeigefinger dort in die Beuge rein. Hacken, glaube ich, auch viele, aber ich glaube, es ist egal, wohin. Also Katzenbisse sind ganz furchtbar gefährlich. Und,
ja, oder wenn man sich mal so Nadeln doch mal in einem selbst landen oder so. Oder mal ein Skalpell oder so. Ich finde generell diese Handverletzungen unnötig.
Oh ja.
Weil du kannst nicht arbeiten mit so einer Handverletzung. Und ich bin teilweise, umso länger der Tag oder umso stressiger der Tag ist, und dann rutscht mal mit dem Hufmesser ab oder du rutscht mal beim Zahnentfernen ab mit diesem schönen Beinschen Hebel. der dann in deiner Hand landet. Immer aufpassen beim Beinchenhebel, immer die Hand absichern, weil man ist so schnell und der ist so scharf.
Ja.
Und es nervt so, wenn man irgendein Loch in der Hand hat und da dauernd Blut. Erstens mal tut es weh und zweitens hast du immer dauernd irgendwo Blut und nicht vom Patienten. Ja, Arbeitssicherheit. Ich weiß noch, wie ich mein erstes Mal rektalisieren ist auf Kamera. Das war in Washington State in der Pferdeklinik. Und das war so ein riesiges Clydesdale, glaube ich.
Mhm.
Also wirklich so noch ein Kopf größer als ich. Also nur mit dem Rücken und mit dem Po. Und ich habe das rektalisiert, habe genau Wärme und nichts gefühlt. Wie das so ist, wenn man das erste Mal in einem Pferd steckt oder in einer Kuh.
Ich habe immer gesagt, du, wie sieht's aus oder wie fühlt sich's an, dunkel und warm?
Dunkel und warm, ja. Ich fühle dunkel. Ja. Und dann hatten wir da, und da habe das Foto damals gepostet und dann hat wer drunter geschrieben, was, ohne Untersuchungsstand und...
Oh ja.
Und ich habe so gesagt, süß. Also ja.
Ich glaube, da ist auch also, der Unterschied Leute, zwischen Uni und Praxis. Dann,
das war
oder?
Auf der Uni.
Ach, das war auf der Uni?
Das war auf der Uni. Ich habe den Untersuchungsstandort, glaube ich. Doch, ich habe den dann schon gesehen, mal von der OP und so. Aber so diese Routine-Rektaluntersuchungen, die waren da echt nicht im Stand. Und ja, das ist an der Uni ja echt ganz süß. Da hast du deinen Untersuchungsstand, wenn das Pferd von der Größe her gut reinpasst auch. Mhm. Im Normalfall stehen die da schon drin. Aber draußen, also wir haben schon Patienten und Besitzer, wo wir sagen, die züchten viel. Und ja, da muss man echt fast täglich die Pferde rektalisieren zur Untersuchung, ob die eben zum Besamen sind. Und da sagen wir dann teilweise, wenn die unerzogene Stuten haben, entweder ihr kauft euch jetzt so einen Untersuchungsstand oder ihr bringt das an die Praxis. Weil wenn der Besitzer in die Box reingeht und die Stute holen will und die schleudert schon mal den Besitzer raus, weil sie ihn tritt, ja, und ich soll dann da die Rektaluntersuchung machen. Dann denke ich mir, okay, ja, also sie hat jetzt dich getreten, du wolltest aber jetzt nicht da hinten rein und ich soll da jetzt, cool. Wobei man sich, das ja, also ich muss sagen,
beim Rektalisieren
wurde ich noch nie getreten. Noch nie. Hat mir noch nie was erwischt. Mm-mm.
Krass, weil da bist du ja so richtig exponiert im dümmsten Fall, ja.
Ja, das, also es gibt, glaube ich, drei Gründe, warum. Erstens mal, du weißt, dass du an einer ganz beschissenen Stelle stehst. Das heißt, du bereitest dich psychisch schon mal drauf vor.
Ja, ja.
Ich lasse mir immer ein Bein hochhalten.
Ja, ja.
Und nicht im Stand stehen. So brav kann dieses Pferd nicht sein. Wenn es so brav ist, dann ist es auch kein Problem, dass man ein Bein hochhält.
Mhm.
Macht vielleicht mal dem Pferd noch ein bisschen mehr Stress, weil es sich, vor allem bei Jungen, die das noch nicht so gewohnt sind, wo ich mir denke, super, dass ihr diese Pferde schon... Egal. Aber da bist du schon mal ziemlich... Das ist schon mal ein guter Schritt. Und man muss dann natürlich immer auf der Seite stehen, wo das Pferd das Bein oben hat. Weil diagonal sind die super. Dann, das ist ihnen komplett egal. Wenn du links vorne das Bein hochnimmst, haben die gar kein Problem, dich rechts hinten zu treten. Aber keine Sekunde müssen die darüber nachdenken.
Ja, das genau, heißt, weil die so diagonal halt absichern können. Ne?
Ja, also ich stehe dann links und die und nehmen das linke Bein
vor. Ja, gut. Und das linke Hinterbein ist dann safe, weil, ja, das stimmt schon.
Und dann schaue ich noch, dass ich eher seitlich stehe. Also ist das seitlich neben dem Pferd, dass wenn die ausziehen, ich glaube, es hat schon mehr mal an mir vorbeizogen, aber mich halt einfach nicht erwischt.
Nicht erwischt.
Oh, oder krass, ne? Viele Stuten sind ja dann schon so nett, die heben mal das Bein.
Ach so, und zeigen und dann sagen, so jetzt. Also wie das Fletschen, eigentlich oder so ein bisschen den Gesichtsausdruck beim Hund, kurz bevor es
so weit ist. Genau, ich hatte eine, da wusste ich, die hebt immer das Bein. Die zeigt immer an, hat mich nie getreten. Die lebt leider nicht mehr, vor kurzem ist sie jetzt gestorben.
Oh.
Aber die hat mich nie, also die war so ganz nett. Die hat das schon mal so angezeigt, das ist jetzt mal blöd, aber hat nie durchgezogen. Und ansonsten echt auch Sedieren und Nasenbremse hoch. Also entweder oder. Also wenn die Besitzer, ja, dann sollen sie es an die Praxis bringen und sie stehen im Stand.
Ja.
Aber wie komme ich dazu, dass ich mir mein Knie zertrümmern lasse?
Richtig.
Weil die meinen, die Stute muss da jetzt einfach durch.
Ja.
Oder der Kohle halt, und man hat den Vorteil, wann muss man da hinten rein? Meistens, wenn sie koliken oder besamt werden.
Ja.
Oder und zu, also Trächtigkeitsuntersuchung oder so. Ja. Aber die Koliker sind ja oft so platt, die haben andere Probleme.
Die haben andere Sorgen in dem Moment, als dass da jemand hinten rumfuchtelt. Das stimmt.
Und ich hatte, die ist leider auch schon gestorben. Ach, wirklich, wir kommen in das Alter, wo so viele Patienten schon tot sind.
Ja.
Und also bei euch ist ja noch schlimmer. Bei uns leben die ja normal 30 Jahre. Aber bei euch ist ja noch schlimmer. Und die Olga, die hieß so wie ich, bei der wusste ich immer, das Medikament wirkt. Weil dann wollte sie mich wieder töten.
Ja?
Wenn ich kommen bin und die hat sich ganz brav untersuchen lassen, ich dachte, boah, der geht's wirklich schlecht.
Oh Gott.
Sobald das gewirkt hat und sie versucht hat, mich zu beißen oder zu drehen,
War das der Test? Okay, gut, ist besser, ich kann gehen.
Ja, schon ziemlich. Ja.
Oh, sie ist wieder böse.
Es geht ihr schon besser. Sie versucht mich zu beißen. Ja.
Ja, wobei es gibt auch solche Hunde, ja, wo man weiß, die sind sehr wehrhaft und wenn dann nichts passiert und die einfach wirklich nur da liegen und alles über sich ergehen lassen, ja, wo du dann meinst, jetzt ist aber Holland in Not. Ja. Aber dann hast du es wieder andersrum auch, dass wenn Katzen, ne, die, wenn die Schmerzen haben, dann sind die auch eher mal biestig und wenn du denen dann die Schmerzen nehmen kannst, dann sind die auch plötzlich wieder entspannter. Also du hast es auch in die andere Richtung.
So direkt, schnell, auf eine Spritze?
Ja, jetzt nicht gleich sofort, aber wenn du die stationär zum Beispiel hast und die ordentlich adäquat energetisch abdeckst, dann finde ich schon, dass man da teilweise auch in die andere, nicht immer, aber teilweise auch in die andere Richtung einen Effekt sieht.
Habt ihr diese schönen Effekte und diese schönen Fälle, wo du ein schmerzhaftes Tier hast und du spritzt und nach ein paar Minuten, so wie das bei Metamizol ist, merkst du, dem Pferd geht's besser? Hat man das in Kleintier?
Ich muss gerade mal überlegen. Ich mache ja seit 2 Jahren keine Internistik mehr. Es wird alles ein bisschen verschwommener.
Aber Notfall machst du doch ganz viel.
Ja, wobei, also es ist Gott sei Dank in einer ganz kleinen Stadt.
Aber in dem Sinne merkt sie es eher, ihr legt sie dann in Sedierung, oder? Oder in Narkose.
Ja, weil die Fälle halt teilweise komplex sind. Also so wirklich das wie bei einer Kolik, wo du sagst, so spasmolytisch, zack, und du hast sehr, sehr schnell ein Relief. Am ehesten, glaube ich, bei Kaninchen sieht man das, wenn die nicht fressen und kommen mit einer Stase und nichts vorangeht und nicht mehr fressen und nicht mehr kötteln und du die adäquat versorgst, dann hast du teilweise bin 20 Minuten, dass die zack wieder fressen. Also, dass die dann die Möhre wieder anknabbern.
Das ist süß.
Aber Kaninchen sind ja so ein bisschen wie kleine Pferde.
Ja, voll.
Ja, so
voll, das haben wir eh schon öfter gesagt. Ja, auch von den Zähnen und alles.
Ja, wirklich, das ist echt lustig.
Darum mag ich Kaninchen so gern.
Ich mag die auch. Also ich habe in meiner ersten Praxis hier in Deutschland, in Dresden, hatten wir sehr viele Kaninchen und die Kollegin, die ganzen Kaninchenbesitzer in dem Sinne angelockt hatte, die war da gerade in Babypause. Ich habe die sozusagen ersetzt. Dann wollte ich diese Kaninchen machen. Ich dachte im ersten Moment, oh mein Gott. Aber man fuchst sich dann so ein bisschen rein und die Kollegin waren ganz lieb und haben mich da eingeführt und die sind echt lustig, ne? Also diese Kaninchen, die sind wirklich lustig. Ich mag die. Aber wenn ich dann wiederum sehe, wie fragil die sind und wie schnell die dann eben halt wirklich teilweise auch intensiv werden können mit ihren Koliken und Inappetenzen, wo ich dann einfach denke, oh nee, das würde ich nicht wollen. Weder für mich noch für meine Kinder. Nein, kein Kaninchen.
Okay. Hast du noch so einen Arbeitssicherheitstipp? Also mir ist noch gerade eingefallen, wie ich das erste Mal in Afrika war, haben wir da so ein Nashorn enthornt und das ist dann da in der Narkose gelegen. Und die Tierärztin hat irgendwie zu mir gesagt, ich soll das Herz abhören oder so. Und ich habe so ganz schlau mich da einfach zum Brustkorb hingestellt, wo natürlich die Beine sind, und habe da gehört und habe gleich zweimal eine getreten bekommen, bis die Tierärztin gesagt hat, stell dich vielleicht zum Rücken. Und diese Beine.
Oh Mann.
Wo man dann halt dann sagen muss, also beim Pferden kann ich das auch nur empfehlen, also von hinten an das Pferd ranzugehen. Die drehen sich aber dann, man muss dann schon so eng ranstellen, muss man schon aufpassen, weil die drehen sich mal ganz schnell über den Rücken und dann bleibt dein Fuß ganz schnell unter diesem Rücken hängen.
Okay.
Also da muss man schon aufpassen, nie zu nah an dieses Pferd ranstellen mit den Füßen, dass du halt einfach immer noch die Füße wegziehen kannst, wenn der jetzt, und das machen sie ja dann gern, wenn sie Schmerzen haben, sich denkt, okay, ich drehe mich jetzt mal über den Rücken auf die andere Seite. Aber generell ist das schon die sichere Seite. Obwohl es auch natürlich zum Spritzen, finde ich, ziemlich tricky dann, wenn du so, je nachdem wie groß das Pferd ist, aber auch dieses Anstauen und wenn du in diese Vene rein willst, ich finde das ja, wenn sie liegen, sowieso immer schwierig. Weil diese Vene dann komplett irgendwie verrutscht und dann in dieser Drosselrinne da dir abhaut.
Einfach weg.
Und dann musst du noch über diese Pferde drüber und dann so von oben, von der falschen Seite mit der anderen Hand dann stauen und dann in diese Vene rein. Aber man ist schon deutlich sicherer. Außer du hast wirklich wen, der den Kopf schön fixiert. Also behandeln wir vielleicht mal so festliegende Pferde.
Okay.
Eben mal so zu untersuchen, und so würde ich alles einfach von der Rückenseite machen, dass du da vorne von diesen Strampferfüßen weg bist. Und aber wirklich aufpassen, dass man nicht, weil die sind ja dann so, da wo das Pferd liegt, das liegt ja dann seitlich auf dem Thorax. Und da hast du dann schon eigentlich noch ziemlich viel Platz vom Rücken bis zu dieser Stelle, wo sie wirklich den Boden berühren. Weil die ja nicht eckig sind, sondern weil die halt so rund sind. Und da kommst du wirklich gern mal mit den Füßen so drunter, wenn du da so stehst.
Weil
du stehst ja dann mit deinem Schienbein an dem Rücken vom Pferd und dein Fuß steht dann so drunter. Und wenn die dann beginnen, dann zwicken die dich sofort ein. Also da muss ich echt sagen, muss man aufpassen. Und dann einfach übers Pferd so die ganzen Untersuchungen aufpassen. Die schlagen halt ja auch extrem gern mit dem Kopf nach hinten. Also nicht nur dann nach oben, sondern auch so nach hinten und so.
Ja.
Und dann, wenn es halt dann wirklich kommt, dass man sagt, nein, man muss mal, schafft er, jetzt kommt in die Vene nicht rein, oder man muss mal von vorne an den Hals wirklich gut den Kopf fixieren lassen. Also da darf man sich schon so ein bisschen fast draufsetzen auf den Hals und auf den Kopf, dass die halt nicht... wenn die hoch wollen, kannst du die eh nicht halten. Also da war auch mal, es gab mal eine Klinik, wo eine Kollegin gearbeitet hat, oder die waren immer beim Aufwachen dabei, alleine aber. Die haben die Pferde in der Aufwachbox aufstehen lassen und haben sich da immer auf den Kopf gesetzt. Und dann kam natürlich dann kam es natürlich irgendwann so weit, dass das Pferd den Kopf einfach trotzdem hochgerissen hat, der hat einen Salto gemacht und das Pferd hat sich über den drüber dreht in der Aufwachbox. Weil aufwachendes Pferd und seitdem machen die das nur noch zu zweit. Mit eben sowas nicht. Aber da muss man wenn die Schwung holen, die heben eure, wie viel wiegt man, 50 bis 80 Kilo mal leicht hoch mit ihrem Kopf.
Das war so
natürlich auf die Größe.
Ich war mit meinem Mann oder mit meinem Freund damals an der Uni, als ich noch an der Uni war und ich die stationären Patienten betreuen musste, hatten wir ja auch Pferde. Und dann hatte ich ihn am Wochenende zu Besuch, weil wir ja Fernbeziehungen hatten. Und dann habe ich gesagt, na, kommst du mal mit, und wir haben einen Pony. Hältst du mir das für die Augenuntersuchung fest, Alter? Und der dachte, ja, natürlich, ne? Und hat dann wirklich brav sich daneben gestellt, schön am Hals. Das war super brav. Aber ich wusste, der mag das nicht so, wenn ich da am Auge rumfummel, und der wird wahrscheinlich mit dem Kopf auch relativ hoch. Dann hat der Bauklötze gestaunt, dass dieses Pony, ich habe keine Ahnung mehr, wie schwer das war. Keine Ahnung, 250 Kilo, also so ein mittelgroß. Ist es mittelgroß? Ich weiß es gar nicht.
Ja.
Ja. Ne? Wie das denn einfach fupp! Einfach mitgezerrt hat nach oben, der hatte gar nichts gegen, und der war jetzt nie untrainiert, ne?
Ich stelle ihn mir ganz so lustig vor.
Ich muss innerlich so lachen.
Und dann gleich so, was geht denn da jetzt ab?
Ja, und der hat dann auch nachher gesagt, Alter, das war ja Wahnsinn. Also, sieht nicht groß aus, aber wenn du schon siehst, was so ein 30, 40 Kilo Hund für Kräfte entwickelt, ja, was Was willst du dann gegen
Ja, und vor allem, was sie mit dem Hals für eine Kraft haben und wie schnell die sind und so.
Ja, extrem.
Ich muss sagen, ich glaube, ich war, also zweimal war ich im Krankenhaus wegen einer Arbeitsverletzung. Einmal beim Röntgen war ich ganz schlau hinterm Pferd und wir haben ein Knie geröntgt und meine Kollegin damals hat die Röhre gehabt und ich hatte die,
Platte.
nein, ich hatte die Röhre und sie hatte die Platte und ein Knie musst du halt so von hinten reinschießen. Und ich stehe schon so perfekt, also wenn man echt, wenn ich mir heute denke, genau hinterm Pferd, der war
Scheiße.
sediert, glaube ich, das war das Fiese, war ganz ruhig bei der ganzen Untersuchung, war ein Ankauf, also ein TÜV, wie man das so schön sagt in Deutschland. Und ich stehe so direkt hinter dem mit der und habe schon meine Einstellung drauf und leuchte da auf dieses Knie von hinten und die, hey, steckt einfach die Platte rein. Und da musst du ja beim Pferd so zwischen Bauch und Knie, also das ist voll unangenehm. Und der hat ihn nicht vorher gestreichelt oder irgendwas, sondern schiebt die Platte so hin und der zieht durch. Und ich weiß nicht, ich bin geflogen, ich in die eine Richtung, die Röhre in die andere Richtung.
Ach du
Und
Scheiße.
im Flug habe ich mir noch gedacht, Scheiße,
Die
das
Röhre,
ist
ne?
die Röhre, oh mein Gott,
Scheiße, die Röhre. Sieh
wenn
mal
die Röhre jetzt hin ist. Und dann bin ich glaube, da bin ich schon, entweder ich
selbst.
war noch in der Luft oder ich bin schon am Boden 2 Meter weiter hinten gelegen, habe ich noch gedacht,
Ach Gott,
Scheiße,
bisschen die
muss ich
Röhre.
jetzt diese Röhre retten? Und dann habe ich mir noch gedacht, nein, ich greife da jetzt nicht hin, weil wenn der nachtritt, dann ist mein Kopf weg.
Ja, genau. Ach
Die
du
Röhre hat
Scheiße.
es überlebt, ich habe
Oh,
es mit dem
Halleluja.
Muskelriss auch überlebt. Aber
Und genau so entstehen Verschleißkosten, ne? Das Ganze
ja.
dreimal und dann ist die Röntgenröhre futsch für mehrere 10.000 Euro. Oder wie teuer ist das? So
Und das
ein
Knie auch, ja.
mobiles? Ja, gut,
Ja,
ja. Ja,
40 bis 60.000.
voilà. Also.
Ja, wären wir wieder bei Hausbesuch. Super,
Genau,
sind diese
ja,
Hausbesuche. Da fühlt man sich immer so sicher.
genau. So sicher und hat auch gar keinen Verschleiß. Ja. Ja, na, also bei den Kleintieren hast du natürlich, also ja, die großen Hunde, die kommen natürlich auch mit Masse und da kann es diesbezüglich natürlich schon auch mal tricky werden, aber ansonsten ist natürlich schon auch die Zähne und die Krallen, die du halt irgendwie in Schach halten musst. Und der Trend geht ganz klar, jetzt wo halt auch die verhaltensmedizinische Schiene wächst, dazu, dass du möglichst präventiv einerseits natürlich versuchst zu arbeiten, aber das ist beim Pferden genauso, dass du Medical Training machst, dass das halt so weniger Probleme gibt. Oder dass du die halt wirklich prämedizierst mit angstlösenden, leicht sedierenden Medikamenten. Ja, dass die einfach schon vorbehandelt in dem Sinne in die Praxis kommen und dass dieses ganz starke Abwehrverhalten, dass das gar nicht mehr in dem Maße auftritt. Und wenn du da dann noch einen Hund hast, der den Maulkorb schon kennt, dann denke ich, dann hast du schon sehr viel in Bezug auf Arbeitssicherheit da richtig gemacht. Weil dann ist das für den kein massiver Stress, dann ist er so ein bisschen auf Wolke 7, und dann ist ihm das wie so eine LMAA, leck mich am Arsch. Medizierung, dann eine LMA-Pille, dann klappt das eigentlich, muss ich sagen, bei sehr vielen dann doch recht gut. Also ich hatte auch jetzt einen Patienten, der hatte, war
Sorry,
einer
mein
der
Bauch.
wenigen, ein Blutohr und das war so ein Schäferhund, der war wirklich super, super, super krass. Also der hat schon geknurrt, wenn du nur angeguckt hast. Und die Leute haben auch schon gesagt, da kommt kein Tierarzt ran. Und ich so, scheiße, scheiße, was machen wir denn da? Und den hatte ich Tatsache wirklich ordentlich prämediziert. Mit Gabapentin und Trazodon. Und das
Das ist
ging.
der Wirkstoff.
Ja, das sind Wirkstoffe. Und das ging dann. Also klar muss ich immer noch aufpassen. Der hatte immer noch einen Maulkorb und Herrchen hat den immer noch festgehalten. Aber es ging. Also ich konnte den da mal ein bisschen untersuchen. Natürlich habe ich dem nicht ins Ohr geguckt, um Gottes Willen, weil das hätte den wieder zum Eskalieren gebracht, weil das so wehgetan hat, weil er eine Ohrentzündung hatte. Aber damit konnte ich eigentlich die relevanten Untersuchungen vorweg machen. Und da kam dann auch für die Narkose, mussten das dann operieren. Kam der auch Tatsache, oder was haben wir mit dem gemacht? Nee, wir haben den Blutegel angesetzt. Und da hatte sonst noch irgendeine Prozedur. Auf jeden Fall war er da in Narkose kurz. Ah ja, wegen der Zähne. Genau, der hatte noch einen ganz schlimmen Zahn. War das beides gemacht und war das so auch viel entspannter. Also ich konnte den dann wirklich, ohne jetzt mein Leben zu riskieren oder eine Eskalation zu riskieren, konnte ich den da managen und behandeln. Und der hat immer noch geknurrt und er war immer noch nicht glücklich, aber er war halt deutlich entspannter, als dass er gleich mich fressen wollte. Und dasselbe ist, denke ich, bei der Katze. Also da müssen wir uns alle ein bisschen an der Nase nehmen und uns einfach, ich denke, auch extrem viel Zeit lassen. Viele sind, und ich kenne das auch, wenn die Sprechstunde brummt, dann müssen die Handgriffe sitzen und dann bam, 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 dann muss das schnell gehen. Aber das ist gerade bei angstaggressiven Tieren, was es ja sehr häufig ist, die Tiere sind ja nicht per se böse, sondern die wissen halt einfach nicht, was geht und die sind das nicht gewohnt. Und dementsprechend gehen die dann in die Offensive aus purer Angst. Und wenn du das halt wahrnimmst und entsprechend vorgehst und ruhig und langsam dich ankündigst, dann geht's in der Regel dann in Kombo sehr gut. Ja, und sonst eben Halskragen. Halskragen ist unser Freund. Also auch da, wenn wir irgendeinen Hund haben, der dann aus irgendwelchen Gründen auf Station geht, wo man weiß, man kommt da nicht ganz ohne Probleme ran, dann kriegen die schon draußen von Herrchen oder Frauchen einen Halskragen aufgesetzt und die Leine halt dran und dann kannst du die ja dann wirklich auch einigermaßen managen, außer sie fallen dich gleich aus der Box schon direkt frontal an, aber das ist ja selten. Und mit dem
Das ist so
Halskragen,
selten.
ja, dass die wirklich so urböse sind, dass du gar nichts machen
Ich
kannst, die
hatte,
schon anfallen,
ja.
wenn du die nur anguckst. Das ist so häufig, finde ich, kommt das bei uns zumindest nicht vor.
Ich habe auch nur, ich habe zwei Patienten. Den einen, der sieht dich wirklich und der geht auf Angriff.
Ja,
Und
Krass.
eine, die, also die, pff, da kommst du echt fast nicht dran. Die sieht dich und beginnt das Steigen. Das ist echt
Aber
tricky.
ihr habt nicht die Möglichkeit, ne, die im Voraus. Ja, doch, ihr habt
Doch, die
theoretisch.
geben halt dann Paste mal ab,
Hat die
wenn die
Paste
Besitzer das
ganz
reinkriegen.
genau.
Ja.
Ja, und dann geht es ja dann wahrscheinlich auch, oder? Wenn du es dann mit Vorsicht
Ja.
machst.
Aber die zum Beispiel hat, war vorsediert und trotzdem
Und trotzdem, wow.
Katastrophe. Ja.
Ja,
Das Zare ist ja
gab
bei
bei nicht
denen, dass
allen.
die nicht fressen dürfen und was halt auch immer ein Thema ist. Na, und wir können den nicht sedieren, weil die haben keine Box und der steht im Offenstall und der kann, muss, dann frisst er und pipapop. Also, das sind dann immer so diese Probleme von Pferden, dass du die dann nicht irgendwo ausnüchtern lassen kannst oder so. Und was auch noch ist, es sind ja nicht immer nur die Tritte, also Tritte sind natürlich extrem, können sehr schnell tödlich sein. Also, was auch ein Tipp ist, den ich euch mitgebe, stellt euch nie frontal hinters Pferd. Also, wenn man rektalisiert, dann steht man ja
Immer
gerne mal
seitlich.
so,
Immer seitlich, ne?
immer seitlich, genau. Weil da ist auch schon eine Tierärztin im Umkreis gestorben, weil der hat halt drüber, die war sogar im Untersuchungsstand, der hat drüber gezogen, über diese Tür
Aua.
und auch vorne am Brustkorb und die war sofort tot. Also
Boah.
da muss man schon immer. Also es ist auch seitlich nicht angenehm,
Ja.
aber vielleicht nicht tödlich, wenn man. Ja, und man darf diesen Untersuchungsständen auch nicht trauen. Also es ist super, dass sie da sind, aber die können mal drüber ziehen, das Pferd kann mal niedergehen, wenn dein Arm drinnen ist.
Ah.
Das ist ganz, ganz scheiße. Und was noch ist, was mir mal fast passiert wäre, da hatte ich echt Glück. Da hatten wir so ein Percheron über 1000 Kilo oder um
Ja.
die 1000 Kilo. War eigentlich ganz gutmütig. Und plötzlich war diese Situation, die Besitzerin und der Hufbearbeiter, mit dem ich da den eigentlich behandelt habe, waren nicht im Stall. Die haben gerade irgendwas geholt oder hin und her. Und ich wollte dem irgendwas spritzen oder Katheter rausziehen oder irgend sowas. Und der klemmt mich in der Wand ein. Und das endet ganz schnell tödlich.
Ja.
Sowohl bei Rindern als auch bei Pferden, die so über 500 Kilo haben. Der hat nicht viel Kraft braucht. Der hat sich so leicht an mir angelehnt und ich war da eingeklemmt. Und da war so kurz der Moment, so, das geht jetzt, das kann jetzt gleich ganz scheiße ausgehen. Und dann habe ich dem, ich weiß gar nicht mehr, entweder irgendwie habe ich ihn dazu gebracht, einen Schritt von mir abzulassen und ich bin da rausgekommen.
Okay.
Puh. Aber in dieser Situation willst du ihn nicht zum Feind. Also entweder du riskierst das und gehst voll auf Front und sagst, okay, Richtung Ohr oder Kopf, irgendwas, dass der von mir ablässt. Oder du versuchst es mit Lieb und dass er halt netterweise von dir ablässt. Aber ja, schaut, seid bei so großen Tieren nie allein mit denen in der Box.
Und nie so, weil, dass ihr euch irgendwo einklemmen können, genau.
Ja. Und euch niemand sieht, weil ja, dann klemmt er dich mal ein und du wirst vielleicht mal bewusstlos. Aber wenn wer daneben steht, dann holt dich der halt raus. Ja, aber wenn nach 15 Minuten keiner im Stall ist und das reicht, dann war's das. Also nie alleine mit so großen Tieren, denen ihr irgendwas machen wollt, in der Box sein. Und nie zwischen, ich bin einmal bei einer Stute zwischen, das ging auch ganz schnell, plötzlich war ich am Ende der Box und sie am Anfang der Box und ihr Arsch in meiner Richtung und da habe ich mir gedacht, 3-2-1, gleich knallt's. Und dann habe ich die so angebrüllt, dass sie das nicht
gemacht erschrocken hat.
Ich bin sehr froh drüber. Oh mein Gott.
Halleluja.
Aber dieser Moment, wo du plötzlich hinter deinem Patienten stehst und der den Arsch schon Richtung oben bewegt, boah. Nicht die schönsten.
Nee, oh Gott, oh Gott. Nee, also da möchte ich nicht tauschen. Dann ist mir doch ein Kleintier, was ein bisschen eskaliert, immer noch lieber als ein Pferd.
Ja, das denke ich mir auch manchmal. Mm. Und dann denke ich mir, also manchmal denke ich mir, eh süß, also was hat der, 50 Kilo maximal?
Ja, gut,
was will der da jetzt? Das ist die Kratzen und Beißen, aber diese Kratzen und Beißen können halt dann doch auch schon
fies sein. Kann auch, ja. Also ich hatte auch einen Tierarzt, wo ich mal ab und zu Praktika gemacht habe in dem Dorf, wo ich war. Wo ich als Kind, Jugendlicher ab und zu mal, und der hatte auch einen Fall, wo ein Hund so halb in Narkose und dachte, alles gut, ne, wollten den dann ready machen für die OP und dann hat der nochmal zurückgefasst und hat den komplett in die Hand gehackt und der hatte auch über Jahre, hatte der Probleme dann noch.
Oh.
Ja,
also wegen Infektion oder weil er wirklich was...
Ich glaube, es war so eine Kombo aus. Die Hunde haben ja nicht ganz so scharfe Zähne. Das heißt, die quetschen natürlich auch viel. Aber ja, ich glaube, der hatte Tatsache auch mit einer Infektion so ein bisschen zu tun. Also es ging auf jeden Fall ewig lange. Also Hunde können schon auch, aber eben das kritischste Tatsache sind die Katzen. Also da nicht auf die leichte Schulter nehmen und auch nicht fragen, die Kollegen fragen, wie sie es machen, weil nur weil es bei denen klappt, ohne geht Arzt. Geht einfach zum Arzt, lasst das fachmännisch, chirurgisch angehen und lasst euch auch, das finde ich auch immer krass, diese Katzenbiss-Awareness auch bei manchen Humanmedizinern, also klar, die das häufiger haben, die wissen um das Risiko, aber manche, die schicken die Leute dann einfach wieder weg. Also teilweise haben die nicht mehr Antibiotika mitbekommen, wo ich dann denke, Leute, wie gefährlich das ist, also ein Katzenbiss ohne Antibiotika zu versorgen, finde ich schon, puh. Ja, nicht jeder Biss endet in einer Infektion. Ja, also nur weil man gebissen wird, heißt das noch lange nicht, dass es dann unbehandelt auch zu einer Infektion kommt. Aber das Risiko ist halt sehr hoch. Und wenn, dann kann es sehr schnell sehr gefährlich werden. Also
dann ist dein Finger vielleicht im schlimmsten Fall auch mal weg.
Ja, oder die ganze Hand. Also,
oder die ganze Hand, ja.
Wie gesagt,
das und ist... Eine Anekdote noch am Schluss. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir eh schon fast eine Stunde.
Ja.
Vertraut auch nicht immer den Ärzten, so sehr wir wollen, dass ihr uns vertraut, aber wenn ihr zum Beispiel nach so einer Verletzung, nach einem Schlag oder irgendeinem Vorfall, wo ihr und das Pferd kommt oder so, ins Krankenhaus kommt und die machen ein Röntgen und sagen, da ist nichts zum Sehen, da ist nichts und sagen nicht diesen Satz, wenn sie weiterhin Schmerzen haben, kommen sie nach 10 Tagen wieder, wir röntgen das nach, dann sollten schon die Alarmglocken läuten. Und ich hatte das bei meinem Arm mal, wo ich bis heute glaube, dass da an der Hand, dass da irgendwas kaputt war. Die haben das einmal geröntgt und haben gesagt, das ist nichts, wo ich mir so denke, ja, weil es halt noch keine 10 Tage her ist und man vielleicht einfach diesen Frakturspalt oder diese Fissur noch nicht sieht, weil die Osteolyten noch nicht gearbeitet haben.
Ja.
Es gibt Fälle, es gab einen Fall von einem Pferd mit einer Spiralfraktur, das man erst nach 27 Tagen feststellen konnte am Röntgen.
Ah, krass.
wo sie 27 Tage wirklich täglich, also es war auch irgendwie so ein Versuch an einer Klinik, wo sie sich ziemlich sicher waren, dass das gebrochen ist und deshalb das immer wieder geröntgt haben und erst nach 27 Tagen war das sichtbar. Also auch mit unseren, wir röntgen in 10 Tagen nach, das Pferd bleibt so lange in der Box, weil es ist so stark lahm. Wirklich ernst nehmen. Wir haben schon genug gehabt, die durchbrochen sind, wo du nichts gesehen hast am Anfang. Und eine Freundin von mir die geht Vielseitigkeit, das heißt, die springen da über so feste Hindernisse, also über so auch mal Traktoren oder Holzstämme am meisten. Mhm. Und die ist sehr hart im Nehmen und die ist mit ihrem Pferd gestürzt, das Pferd auf sie drauf und sie ist liegen geblieben. Oh. Und dann haben die gesagt, sie soll ins Krankenhaus fahren, weil wenn die mal liegen bleibt und nicht mehr aufsteht, dann hat's was. Mhm. Und dann hat der Arzt dazu gesagt, was passiert ist und sie so, warum sie jetzt da ist, weil sie kann ja eh gehen. Weil sie gesagt hat, ihr tut die Hüfte weh. Und er so, naja, aber es schaut ja eh nicht so schlimm aus. Und was passiert ist, und sie so, ja, sie ist mit dem Pferd gestürzt und das Pferd ist auf sie draufgefallen. Und er so, naja, aber was ist da passiert? Und sie so, mein Pferd
ist auf mich
draufgefallen. Aha, ja, naja. Dann hat er gerönt, hat es übersehen, obwohl man das sogar am Röntgen gesehen hat, hat es heimgeschickt und dann ist wieder zum Turnier zurück und dann sagt ein Freund von ihr dort, na und was ist? Und sie so, nix. Und er so, das gibt es nicht. Fahr nochmal rein. Die hatte eine doppelte Beckenfraktur.
Ach, du Schande.
Mhm. Also, ja, nur weil man es beim ersten Mal nicht sieht, das gilt für unsere Patienten als auch für uns, zur Not nachrönten nach ein paar. Also das braucht einfach Zeit, dass man das erkennen kann. Bei der hat man es sogar gleich erkannt.
Ja, also manche, in der Regel, wenn es komplett durch ist und man gut guckt, dann sieht man das schon. Bei diesen kleinen Fissuren, ja, da kann es natürlich mal dauern.
Ja, und nicht so kleine auch. Also wenn das halt nicht verschoben ist.
Genau, wenn es nicht verschoben ist.
Und dann wirklich nur gecrackt ist.
Genau, nur gecrackt.
Aber es kann auch trotzdem komplett durch sein. Es ist halt nur nicht verschoben und dann passiert ja das, dass die Osteolyten, also Knochen lebt, ja. Und diese kaputten Knochenzellen werden dann abgebaut. Und dann sieht man das natürlich nach einer Zeit dann viel besser. Oder überhaupt erst. Und drum.
Mhm.
Ja.
Genau so
also ist es. Also Leute, passt auf euch auf.
Passt auf euch auf.
Uns ist schon viel passiert.
Und an alle Tierhalter, seid uns nicht böse, wenn wir gewisse Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Ein Tierarzt spricht aus Erfahrung und lieber einmal zu viel Vorsicht als einmal Nachsicht und man hat den Tritt und die Kniescheibe ist zerschellt oder
der Kopf ist ab.
Der Kopf ist ab, jawohl, Endwort. Und damit sagen wir, macht's gut.
Baba.